Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
Hier kann man abspannen. Absolutes Abspannen. Wirklich, sobald wir hier ankommen, legt sich ein Schalter um.
Daran merkt man, Tourismus ist nicht irgendwas für uns hier oben. Das ist die Branche schlechthin. Und deswegen tun wir auch alles, dass es so bleibt.
Natürlich gibt es auch Langeooger, die sagen, es sind zu viele Touristen, die Insel wird überschwemmt. Was sicherlich ein Thema dabei ist, es müssen alle Wohnraum haben. Und dann noch im Nationalpark ist die Fläche einfach schon begrenzt.
Ich lebe in Friesland, keine 20 Kilometer von der Nordseeküste entfernt. Aber an den Strand gehe ich im Sommer so gut wie nie. Zu voll, zu viele Menschen, die Parkplätze überfüllt und teuer. Im Sommer ist hier Hauptsaison, dann gehört die Küste den Touristen.
Ich bin seit 4 Jahren dauerhaft mit dem Wohnmobil in Europa unterwegs. Aber so volle Stellplätze und so riesige Campingplätze wie hier an der Nordsee habe ich noch nie gesehen. Camping boomt seit Jahren und die niedersächsische Küste ist bei deutschen Wohnmobilisten eines der beliebtesten Ziele im Inland.
Der Tourismus in meiner Heimat ist ein zweischneidiges Schwert. Einerseits ist er der größte Wirtschaftsfaktor. Die vielen Millionen Urlauber geben hier im Jahr mehr als 4 Milliarden Euro aus. Wir leben also davon. Aber die Beliebtheit hat auch eine Kehrseite. Wohnraum wird wegen der vielen Touristen immer knapper und teurer. Und der Mangel an Mitarbeitern zwingt Unternehmen zu ungewöhnlichen Schritten. Über dieses Spannungsfeld an der Küste wollen wir berichten. Zum Wochenendjournal Fluch und Segen – Tourismus an der Nordseeküste begrüßen Sie Imke Oltmanns
und Vanja Budde. So, ich stehe jetzt hier vor dem Campingplatz von Schillig, einer der größten Campingplätze Deutschlands. 1500 Plätze, sowas war ich auch noch nicht. Und der hat die Besonderheit, dass er hinterm Deich liegt, im sogenannten Deichvorland, also direkt an der Nordsee. Und da habe ich mich eingemietet für eine Nacht. Es ist Samstag, die Sonne scheint, es ist ganz schön voll hier und es gibt hier so ein Zufahrtssystem mit Schranken, also ein Riesending. Und da will ich mal ein paar Leute befragen, warum sie so gerne Urlaub an der Nordsee machen, mit dem Wohnmobil oder auch ohne. Ich habe jetzt mal aus der Heckgarage von meinem Wohnmobil mein Klappfahrrad rausgeholt, weil dieser Campingplatz ist derartig riesig. Da kommt man zu Fuß gar nicht weit. Und werde jetzt mal die Dauercamper aufsuchen, die hier schon seit Jahren hinkommen. Schauen wir mal. Wie ist denn das bei Ihnen? Was zieht Sie hier nach Schillig an die Nordsee?
Das Wetter.
Das gute Wetter. Das, ja. Da haben Sie ja heute Glück. Das ist ja nicht immer so, ne?
Die Luft auch.
Man ist nicht so erkältet und vor allen Dingen ist man, wenn man hier braucht, nur Wochenende hin, ist man ausgeruht. Und wir wohnen ja nur eine Stunde entfernt, dann ist das ganz praktisch.
Genau.
Ausgeruht wegen der guten Luft.
Ja. Ausgeruht, ja auch. Aber du erholst dich auch hier. Erstmal hast du viele Bekannte und viele Freunde mittlerweile hier. Und nach 10 Jahren kennst du alles. Es ist wie ein Dorf, genau. Wie früher, in den 60er Jahren ist das hier. Man steht am Zaun, man redet miteinander.
Und die Nordsee. Was mögen Sie denn an der Nordsee?
Ich mache das Rauschen, wenn das kommt, das Wasser. Ich mache es auch, wenn es weggeht. Das ist auch schön, wenn abends die Mond scheint und das ist schlick, sieht es so romantisch aus.
Wie soll es sein?
Das Meer und die frische Luft. Und wie ist das bei Ihnen? Was mögen Sie?
Ja, ich auch. Ich mag das Meer und ja, einfach so die Freiheit, dann hier so zu sein und die Luft.
Ist auch ruhig natürlich hier oben. Ne? Es sind keine großen Städte hier in der Nähe. Man kann gut Fahrrad fahren, ist alles flach.
Moin, darf ich mal kurz stören?
Ja.
Was ist für Sie das Besondere dieser Landschaft?
Hier kann man abspannen. Absolutes Abspannen. Wirklich, sobald wir hier ankommen,
legt sich ein Schalter um.
Anders als wenn man jetzt in Berlin Städteurlaub macht und von einem Museum ins andere rennt. Ne?
Auf alle Fälle.
Sie haben ja auch ein schönes Plätzchen, ganz nah am Strand. Ne?
Ja.
Sind wahrscheinlich schon länger hier.
8 Jahre.
8 Jahre Dauercamper.
Ja.
Und wie ist der Campingplatz so?
Also der Platz, ja. Aber es entschädigt alles, wenn man nur draußen aufs Meer gucken kann.
Ich bin jetzt zum Strand von Schillig geradelt und hier bin ich mit Rainer Tammen verabredet, ein Urgestein der Grünen in Friesland.
Oh, das ist wohl wahr, ja, inzwischen kann man das wohl so sagen.
Und Imke hat erzählt, Sie sind stellvertretender Landrat von Friesland.
Das bin ich auch, ja. Das ist aber ein Ehrenamt und macht Spaß, macht immer noch Spaß, ja.
Also hier stehen jede Menge Strandkörbe, es gibt Kitesurfen, es gibt einen riesigen Campingplatz und die Leute haben hier eine Strandpromenade. Also der Tourismus ist ganz wichtig im Wangerland. Ist das sogar der wichtigste Wirtschaftszweig hier?
Es ist definitiv der absolut wichtigste Wirtschaftszweig. Was wir sonst in Wangerland haben, ist Landwirtschaft und Handwerk. Wir haben keine Industrie, ich meine, das macht es ja auch aus. Aber trotz alledem ist es so, und das sage ich immer wieder, wenn wir den Tourismus nicht hätten, dann wäre das so wie früher das Zonenrandgebiet. Hier wäre nichts los, definitiv nicht. Und wir haben den Tourismus und wir haben die tollen Strände, gerade in Schillig, der ist ja wirklich besonders auch. Und ohne den Tourismus ginge gar nichts, braucht man sich nichts vormachen. Nur, wir kommen jetzt in eine Phase, spätestens jetzt, muss man das so sagen, wo wir drüber nachdenken müssen, wie lange können wir das noch steigern? Müssen wir das wirklich noch steigern oder sind 2,1 Millionen Übernachtungen mit über 300.000 Gästen pro Jahr genug? Denn unsere Gemeinde hat ja nur 9.700 paar kaputte Einwohner. Also da sind die Touristen im Sommer definitiv wieder überzahlt.
Was ja auch ein großes Problem ist, ist der Wohnraummangel. Ne? Das geht ja jetzt schon in Jever los, dass die Mieten derartig gestiegen sind, 15 Kilometer im Landesinneren, dass die Einheimischen schon nicht mehr wissen, wie sie sich eine Wohnung leisten können. Das ist ja hier an der Küste wahrscheinlich noch drastischer. Ne?
Es ist total, ist wirklich drastisch, kann man so sagen. Also wir hätten das eigentlich wissen müssen. Das ging auf den Inseln los und man hörte das zuerst von Sylt und das ist hier nicht besser. Das zieht einfach nach. Und bei uns im Ort hat der Bäcker zum Beispiel 2,5 Tage die Woche geschlossen, weil er kein Personal findet. Und das fehlt an allen Ecken und Enden. Und dafür müsste man sehr günstigen Wohnraum schaffen, denn wer kommt hierher aus Wilhelmshaven, um hierfür dann 15 Euro die Stunde zu Kellnern oder so und fährt dann noch wieder nach Hause. Weil jede Wohnung, die einigermaßen vernünftig in Ordnung ist und vermietbar ist, wird an Gäste vermietet.
Wenn Sie der König von Friesland wären und nicht nur der stellvertretende Landrat, also nur in Anführungsstrichen, Herr Tammen, was würden Sie machen? Was würden Sie anders machen?
Ich würde zumindest versuchen, es so zu regeln, dass die neuen Baugebiete, die jetzt erschlossen werden, dass da nichts mehr an Touristen vermietet werden darf. Weil irgendwo muss man anfangen. Wir müssen ja den Leuten immer noch was bieten und wenn immer mehr kommen, dann müssen wir auch immer mehr Leuten irgendwas Neues bieten. Und das wird total schwierig. Also müssen wir irgendwie Wege finden, ohne denen, die jetzt schon davon leben, weh zu tun, sondern müssen aufpassen, dass wir nicht das immer weiter steigern.
Von Bensersiel nehmen wir heute die Fähre nach Langeoog. Auf der autofreien Insel mit ihrem 14 Kilometer langen Sandstrand habe ich als Kind viele Sommerferien verbracht. Heute sind wir aber dienstlich unterwegs. Wie Lokalpolitiker Rainer Tammen schon beklagt hat, ist der Wohnungsmangel eine der Folgen des Tourismus hier an der Küste. Und besonders ausgeprägt ist das auf den Inseln, weil dort so gut wie alle Wohnungen im Sommer an Feriengäste vermietet werden. Das bringt mehr ein, als langfristig zu vermieten. Und die wenigen dauerhaften Wohnungen, die es gibt, die sind sehr, sehr teuer. Da werden auch schon mal 22 Euro kalt pro Quadratmeter verlangt. Was das für so eine Inselgemeinde bedeutet, wollen wir Heike Horn fragen, die Bürgermeisterin von Langeoog. Die Überfahrt dauert etwa eine Dreiviertelstunde und geht quer durch den Nationalpark Wattenmeer, in dem die ostfriesischen Inseln liegen.
So, Imke, da sind wir. Wie kommen wir denn jetzt zum Rathaus?
Jetzt steigen wir in die Inselbahn. Das gehört auch zum Urlaubsgefühl für die meisten. Siehst du ja da vorne schon, klein und fein wie so eine ganz alte S-Bahn, bunte Waggons.
Ja, wie ein Kinderspielzeug.
Genau.
Schaffen wir es denn noch? Weil wir sind ja jetzt zu spät, weil wir festgesteckt sind in der Fahrrinne, in der Schlickigen wegen extrem Niedrigwassers.
Ja, das schaffen wir leicht. Also die Entfernung, also selbst wenn wir zu Fuß gehen würden, wären wir leicht im Rathaus um 11 mit der Frau Horn.
Moin zusammen. Bitte die Türen schließen und Vorsicht bei der Abfahrt.
Mein Name ist Heike Horn, ich bin die Bürgermeisterin von der wunderschönen ostfriesischen Insel Langeoog. Die Insel lebt wie alle ostfriesischen Inseln zu 99,5% vom Tourismus, von unseren Gästen.
Wie viele Leute leben denn auf der Insel eigentlich?
1.769 mit Stand letzten Jahr Dezember.
Denen stehen wie viel Gäste gegenüber?
Insgesamt haben wir es etwas weniger geworden. Nach Corona haben wir roundabout 220.000 Gäste im Jahr.
Das kann ja nicht konfliktfrei über die Bühne gehen, Frau Horn.
Natürlich gibt es auch Langeooger, die sagen, es sind zu viel Touristen, die Insel wird überschwemmt. Was sicherlich ein Thema dabei ist, es müssen alle Wohnraum haben. Und dann noch im Nationalpark ist die Fläche einfach schon begrenzt. Man kann Regeln sicherlich treffen, wie viele Wohnungen noch umgewandelt werden dürfen in zum Beispiel Ferienwohnungen. Das haben die anderen Inseln getan. Das ist bisher auf Langeoog leider ausgeblieben.
Wie äußert sich das denn für Sie?
Für uns bedeutet das, dass wir zurzeit viele offene Stellen haben, dass wir diese Stellen gar nicht besetzen können. Also Beispiel Physiotherapie, sehr wichtig für Gäste, aber auch genauso wichtig für unsere Insulaner, hatten eine Bewerbung, ein Ehepaar, was mit zwei Kindern kommen wollte, also noch zwei Physiotherapeuten, und an Wohnraum konnten wir ihnen ein 22 Quadratmeter Apartment anbieten. Die kommen dann nicht.
Und wie viele Stellen sind jetzt nicht besetzt?
Oh, zurzeit haben wir 14 freie Stellen. Das betrifft uns alle mit steigender Tendenz.
Wir laufen jetzt vom Langeooger Rathaus ein Stück an den Rand des Ortes. Bürgermeisterin Horn hat uns eben noch erzählt, dass die Stadt hier demnächst 45 Wohnungen bauen will, um der größten Not abzuhelfen. Auf dem Gelände, wo das passieren soll, gibt es auch schon ein privates Bauprojekt. Eine Genossenschaft hat hier mehrere Häuser gebaut, um neuen bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Und das sehen wir uns jetzt mal an. So, jetzt sind wir an dem Gelände, an dem die Wohnungen schon stehen, die jetzigen und künftig gebaut werden soll. Und jetzt wohnt hier schon unter anderem Herr Grohmann. Moin. Wir würden gerne, wir haben es ja von außen gesehen, das sieht ja alles nagelneu aus, ne? Schön geklinkert, gemauert, dunkle Fensterläden. Und wir würden gerne mal reingucken in Ihre nagelneuen Genossenschaftshäuser und Wohnungen.
Ja, wir haben die Party schon vorbereitet.
Super.
Ja. Wann ist das hier bezogen worden?
Fertigstellung vom Rohbau war 2019 und der Bezug war 2021. Also wir sind oben unterm Dach.
Okay, hier die Hausnummer 9, strahlend weißes Haus.
So.
Ja, herzlich willkommen.
Dankeschön.
Dankeschön.
Gerne. Schön bei Ihnen. Ja, gehen Sie rein.
Frau Ritterbusch und Herr Grumann. Sie sind Vorsitzende der Genossenschaft. Wie viele Häuser sind hier gebaut und wie viele Wohnungen sind hier entstanden und wie viele Leute leben hier?
Also es sind 6 Häuser gebaut worden mit 34 Wohnparteien. Wie viele Personen?
70 ungefähr.
Wollen Sie mal erzählen, Herr Grumann, wer Sie so sind, was Sie hier beruflich machen und wie lange Sie auf der Insel schon sind?
Auf der Insel bin ich jetzt seit ungefähr 20 Jahren. Ich habe in der Gastronomie gearbeitet, ich habe im Museum gearbeitet, ich habe im Pferdestall gearbeitet, ich habe auf dem Bau gearbeitet, ich habe draußen gearbeitet, in der Tischlerei. Also so ziemlich alles, was man hier so irgendwie auflesen kann.
Wo haben Sie denn da immer gewohnt?
Das ging los mit einem Einzimmer-Apartment mit kleiner Kochnische, so ähnlich, so groß ungefähr wie auf dem kleinen Segelschiff. Und dann ging das weiter, weil wir dort raus mussten, in eine Ferienwohnung, die wir angeboten kriegten. Und dann sind wir von dort auch wieder umgezogen. Dann mussten wir uns schon die Frage stellen, ob wir unter den Bedingungen noch weiterhin auf der Insel bleiben können oder nicht. Und zu dem Zeitpunkt tauchte dann ja die Idee auf, dass eine Genossenschaft gegründet wird. Und dann haben wir gesagt, okay, das ist der letzte Versuch.
Es ist wirklich nur für Insulaner gedacht, die hier ihren festen Wohnsitz haben.
Also wirklich ausnahmslos alle, die haben richtig Geld in die Hand genommen, um ihre Wohnung einzurichten, weil das für ganz viele das erste Mal in ihrem Leben war, dass sie jetzt in eine Wohnung einziehen, wo nicht irgendjemand kommt und sagt, ich habe Eigenbedarf, ich möchte in Feriengäste vermieten oder ich möchte verkaufen, ich möchte Millionär werden oder sonst was, sondern dass sie wirklich eine Perspektive haben, wo sie bleiben können. Und zwar bis sie selbst ausziehen wollen oder in der Kiste rausgehen.
Zurück auf dem Festland. Ich bin an einem sonnigen Sonntagmittag am Strand von Halesiel. Die Strandbude ist schwer umlagert. In langen Schlangen stehen die Leute an für Pommes, Eis, Bier, Kaffee und so weiter. Und an der Wasserkante ist jeder Strandkorb besetzt. Es ist schwer was los hier. Der Strand ist voll, die Leute lassen Drachen steigen. Schwimmen geht nicht, denn es ist Ebbe. Die Nordsee hat sich weit zurückgezogen. Bis an den Horizont erstreckt sich brauner Schlick, das Watt. Die niedersächsische Nordseeküste gehört nämlich zum Nationalpark Wattenmeer. UNESCO, Welterbe der Menschheit, steht also unter strengem Schutz. Und ich bin hier verabredet mit Melissa Hartkopf, einer Rangerin des Nationalparks, eine junge Frau in Shorts und dunkelblauem Nationalpark-T-Shirt, um sie zu fragen, wie sich dieser Schutzanspruch eigentlich verträgt mit diesen vielen Touristen hier an der Küste, also mitten im Nationalpark. Wir sind jetzt hier am Strand von Halesiel und gehen gleich ins Watt. Was ist das für eine Tour, die du hier anbietest als Guide?
Wir gehen heute raus ins Prielgebiet. Das liegt noch ein Stückchen hinter der Muschelbank. Wir gucken uns also zum einen die biologischen, aber auch die geologischen Aspekte hier im Wattenmeer an. Also wie dynamisch und ökologisch wertvoll das hier eigentlich alles ist.
Dann gehen wir mal los, ne?
Sehr gerne. Auf geht's. Das ist eben eins dieser Kriterien, warum unser Nationalpark so besonders ist, nämlich die hohe Artenvielfalt. Also wir haben mehrere tausend Arten, die hier im Wattenmeer vorkommen. Das geht vom größten Seehund, von der Kegelrobbe, bis hin zu den kleinsten Schnecken, die teilweise 3 Millimeter groß sind und trotzdem die schnellsten Schnecken der Welt.
Jetzt ist ja da vorne der Strand in ein paar hundert Metern ganz schön voll und es laufen hier auch Leute im Watt rum. Ja.
Ist das schlecht für die Nationalparknatur? Weil das ist ja ein ganz empfindliches Ökosystem auch. Ne? Oder sagst du, ja gut, sollen sie sich hier ein bisschen umgucken, macht nichts.
Das ist in der Tat eine Gratwanderung. Also sicherlich führt es auch zu einer gewissen Störung, auch wenn wir jetzt hier unterwegs sind. Ich denke aber, es ist trotzdem wichtig, eine Beziehung zu dem hier auch aufbauen zu können. Und das kann man nun mal hier einzigartigerweise dadurch, dass man auch mitten in den Nationalpark rein kann. Essentiell dafür ist eben diese Zonierung des Nationalparks, dass wir Zonen haben, in denen wir uns bewegen dürfen, in denen dann vielleicht auch die menschliche Erholung noch zugelassen ist, aber es auf der anderen Seite auch wieder Bereiche gibt, wie eben diese Ruhezonen, in denen die Natur dann auch für sich selbst überlassen werden kann. Das heißt, hier jetzt rauszugehen, natürlich sorgt für eine gewisse Umwälzung im Boden, aber ermöglicht auch erst eine Verbindung zur Natur. Und die ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil erst durch positive Erlebnisse man ja das, was man liebt, auch erst schützen kann.
Wie viel Prozent der Touristen sind denn interessiert am Wattenmeer und machen solche Touren mit?
Das sind hier rund 15%.
Das heißt, bei 85% nicht? Das heißt, da ist noch Luft nach oben?
Auf jeden Fall. Dafür gibt es Einrichtungen wie unsere, eben die Umweltbildung machen. Und das nicht nur für diejenigen, die sowieso schon warm geworden sind mit dem Thema, sondern man versucht eben auch über niederschwelligere Angebote Leute zu catchen, die vielleicht bisher noch nicht so viel Spaß am sich im Dreck wälzen haben.
Ist das irgendwie ein Problem, dass so viele Millionen Gäste duschen und Ressourcen verbrauchen? Und
die Infrastruktur hier am Festland ermöglicht zumindest den Umgang mit jetzt Thema Duschen. Der Süßwasserverbrauch hier am Festland ist deutlich besser regulierbar als auf den Inseln. Die Inseln haben entweder eine eigene Süßwasserlinse oder sind zum Festland mit einer Pipeline verbunden, über die sie dann Wasser beziehen können. Gerade aber die Inseln, die auf die Süßwasserlinsen angewiesen sind, für die ist es ein riesiges Problem, wenn zu viel Wasser verbraucht wird. Weil dann kann es passieren, dass das Salzwasser, das diese Süßwasserlinse umgibt, vom Meer aus einbricht. Und wenn die Süßwasserlinse einmal kontaminiert ist, kann man sie auch nicht mehr nutzen. Und davon sind eben dann doch einige Einheimische abhängig.
Was ist denn für dich persönlich das Faszinierende am Wattenmeer?
Dass es bei jedem Besuch anders ist. Also egal, wann man hier ist, das Wetter ist immer ein anderes, der Boden ist nie derselbe. Und dann diese absolute Artenvielfalt, also wie viele Tiere es hier gibt und wie die alle mit was für exotischen Mechanismen, die an ihr Leben hier in so einem extremen Lebensraum angepasst sind. Also kleines Beispiel, wir sehen hier vor uns diese Strandschnecken, diese kleinen schwarzen Kügelchen, die können bis zu einen Monat ohne Wasser auskommen. Die können sich in ihrem Häuschen verschanzen, luft- und wasserdicht und harren einfach aus, bis sie wieder ins Wasser kommen. Und das muss man erstmal hinkriegen. Ja, wenn ihr mögt, können wir uns auch mal eben kurz stärken. Ja, ich hoffe, ich habe den Sand gut abgekriegt.
Ein langer Algenfaden.
Ja, genau.
Aus dem Wattenmeer gefischt.
Genau. Vielen Dank.
Gerne. Ach, das ist das, was da unten jetzt so rum...
Das sollen wir jetzt essen?
Ja, das dürft ihr jetzt essen. Für größeres Vertrauen werde ich es auch essen. Wie schmeckt's?
Ein bisschen salzig, aber auch nach Spinat.
Ja, soll sehr gesund sein. Genau. Mhm. Und vielleicht ist euch noch was an der Konsistenz aufgefallen, wenn man da so ein bisschen dran zieht.
Hat einen guten Biss, wie so eine al dente Spaghetti.
Ja, richtig, genau. Und es ist elastisch. In diesen Algen ist nämlich das drin, was man inzwischen als vegetarische Alternative zu Gelatine benutzt, nämlich Agar-Agar. Und deswegen ist die so elastisch. Das ist eine Rotalge, die hier auch eben ganz natürlich vorkommt. Und ihr dürft euch gerne unterwegs bedienen, wenn wir mal sowas finden.
Würdest du insgesamt sagen, der Tourismus ist ein Problem? Oder findest du, der Nationalpark kann das ganz gut verkraften, was hier so passiert?
Also als Leitung einer Umweltbildungseinrichtung würde ich mir natürlich wünschen, dass der Nationalpark bei noch mehr Gästen im Bewusstsein ist, damit auch noch mehr Verständnis für die Umweltbelange hier vor Ort existiert und auch noch ein bisschen mehr Nachhaltigkeit gelebt wird. Ich denke aber, dass es schon wichtig ist, eine Breite der Bevölkerung auch erreichen zu können. Und dementsprechend ist der Tourismus hier vor Ort eine gute Möglichkeit, vielen Menschen, die schon offen dafür sind, sich mit der Natur vor Ort zu beschäftigen, auch zu erreichen. Weil, seien wir mal ehrlich, es sind Gäste, die immerhin regional im weitesten Sinne Urlaub machen. Die hätten natürlich auch jetzt mit Flugzeug durch die Welt jetten können.
Millionen Gäste, vor allem im Sommer, jedes Jahr an der Nordseeküste. Da werden natürlich sehr, sehr viele Mitarbeiter gebraucht. In den Hotels, beim Strandkorbverleih und natürlich auch in den Restaurants. Und in der Gastronomie hier an der Küste sind tausende Stellen unbesetzt. Die Branche, von der die ganze Region lebt, der Tourismus, leidet also massiv an Fachkräftemangel. Touristikmanager sehen das als Problem Nummer eins hier an der Küste. Denn hat man kein Personal, kann man auf Dauer kein Gastgewerbe betreiben. Ich bin jetzt hier im kleinen Küstenort Neuharlingersiel, vor dem Restaurant Friesenkarte, das es schon seit vielen Jahrzehnten gibt. Der Betreiber, Manfred Kannegießer, hatte genau dieses Problem. Und er ist einen ganz ungewöhnlichen Weg gegangen, um es zu lösen. Seine neuen Mitarbeiterinnen heißen alle Bella, sind 1,30 Meter groß, haben 4 Ablagen für Tabletts im Rücken und niedliche Katzengesichter auf dem Monitor.
Vorsicht bitte, ich muss kurz durch. Ihre Lieferung ist unterwegs. Miau.
Moin. Herr Kannegießer hat sich ja diese Service-Roboter angeschafft stattdessen. Ja. Dürfte ich Sie denn fragen, wie Sie das finden, wenn hier so ein...
Ich finde das gut. Wir waren erstmal sehr überrascht. Aber bei dem Personalmangel, der jetzt überall herrscht, ist das ja eine prima Sache.
Sie haben jetzt hier rote Grütze. Ja. Ist die denn heil angekommen?
Heil angekommen. Vorher das auch alles prima angekommen.
Ich habe noch zu tun. Hören Sie auf. Miau.
Also ich finde das völlig in Ordnung, wenn man keine Leute kriegt, was soll man denn machen, ne? Man kann sie ja nicht schnitzen.
Aber wäre es nicht schöner, wenn ein netter Kellner oder eine nette
Kellnerin... Ja, sicher, aber wenn das nun mal so ist mit dem Fachkräftemangel, dann muss man ja eine Lösung finden. Ne?
Vorsicht bitte, ich muss kurz durch.
Also Herr Kannegießer, ich habe ja, als ich hier reinkam, Ihre Bella schon mal kurz gesehen, die fuhr da gerade fleißig rum. Ein weißer Roboter aus Plastik. Jetzt frage ich mich natürlich, wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, sich sowas anzuschaffen? Wahrscheinlich haben Sie ja ganz normal vorher versucht, Personal einzustellen.
Wir hatten 2023 die Möglichkeit, entweder zuzumachen, weil wir hatten kein Personal gefunden. Oder meine Frau hat gesagt, wir holen uns eine Bella.
Keine Bewerbung oder völlig unpassende Kandidaten?
Die Bewerbung, die dann gekommen sind, die haben von vornherein schon gesagt, dass sie nicht arbeiten wollen und nur einen Stempel haben möchten, damit sie hier waren. Die meisten sind gar nicht erst gekommen. Ja, ist leider so. So, und meine Frau ist in der Küche alleine mit einem Koch und noch eine Hilfskraft. Da fehlen uns schon mal 3 Leute. Hier vorne fehlen uns 6 Leute. Wir sind zu zweit. Und da haben wir gesagt, meine Frau, die war auch vollkommen überlastet und die hat gesagt, wir machen Feierabend, wir machen den Laden zu. So, und dann habe ich so gegoogelt und mal geguckt und schon von den Bellas auch gehört. Und habe gesagt, gut, habe ich da angerufen, schickt mir mal eine Bella vorbei und programmiert sie und dann lasst sie mal laufen. So, und seitdem die eine Bella da war, vor 2 Jahren, das ist jetzt das 3. Jahr, haben wir sie jetzt, ging es einigermaßen, war aber noch nicht genug, haben wir eine 2. geholt, war immer noch knapp, jetzt haben wir eine 3. mittlerweile. Und jetzt läuft's. Also die Küche ist ruhig, kein Gemeckere mehr. Meine Frau hat wieder einen guten Blutdruck, also alles wieder nicht mehr so rot am Kopf. Ja, und die Klingel geht auch nicht mehr, weil, wie gesagt, die Roboter sind nur für die Küche zuständig, bringen nur das Essen raus. Könnten auch abräumen, die können sogar abkassieren, wenn ich sie programmieren würde. Aber das machen wir nicht, weil dann ist die Persönlichkeit ja ganz weg.
Wie viel kostet denn so eine Bella?
20.000.
Aber lohnt sich für Sie?
Ja, wenn man so ausrechnet, was so eine Servicekraft kostet.
Glauben Sie, dass das die Zukunft der Gastronomie zumindest an so Touristen-Hotspots ist?
Ich weiß es nicht. Solange das so ist, wie es jetzt ist, bleiben die Bellas hier.
Ein paar Kilometer weiter in Bensersiel hat man auch Probleme mit fehlenden Mitarbeitern. Mit Service-Robotern sind die allerdings nicht zu lösen. Wir sind hier in der Bensersieler Therme zusammen mit Uwe von Broich, einem gemütlichen Rheinländer, heute kaufmännischer Leiter der Esens Bensersiel Tourismusgesellschaft, und Wolfgang Ovi, groß, schlank und durchtrainiert, dem Leiter der Therme.
Ja, wir laufen mal eine Runde. Ich kann Ihnen so ein bisschen was erzählen dazu. Ne? Hier haben wir unser Relaxbecken, 32 Grad Wassertemperatur. Da vorne sehen Sie noch Sprudel liegen. Ringsherum sind auch Unterwassermassagedüsen. Und wenn es dunkel ist, haben wir auch noch eine schöne Unterwasser-LED-Beleuchtung. Ja, es ist schön warm hier, für jeden etwas dabei. Da hinten ist unser Kinderbereich. Hier kann man sich wohlfühlen.
Wie viele Leute arbeiten denn hier überhaupt?
Also von der Reinigung über die Kassierer, die Aufsicht, die Techniker, der Saunabereich, ca. 30 Beschäftigte hier.
Und reicht Ihnen das denn?
Nein, es reicht nicht. Wir haben unsere Öffnungszeiten schon leicht reduzieren müssen, weil wir nicht genügend Personal haben. Es fehlt vom Rettungsschwimmer bis zum Meister überall Personal.
Und woran liegt das?
Wir arbeiten Wenn andere frei haben, also Wochenende, Feiertags, Spätschicht, wie heißt das heutzutage so schön, Work-Life-Balance, halten wir nicht.
Und wie viele Stunden haben Sie jetzt am Tag auf, so eingeschränkt, oder geht das nach wie vielen Tagen?
Also wir haben vormittags zurzeit geschlossen, das heißt, wir öffnen erst um 14 Uhr und dann in der Regel bis 20.30 Uhr, donnerstags etwas länger bis 22 Uhr.
Bei mehr Mitarbeitern hätten Sie einfach auch
hätten
ganz
wir
täglich.
Schon, hätten wir schon um 10 Uhr geöffnet, so ist es früher gewesen, ne? Aber wir müssen uns damit behelfen.
Hier gehen wir in eine Art Bistro mit Herrn von Broich und Herrn Ovi und lassen uns mal die Lösung zum Problem erzählen.
Ja, wir kriegen irgendwann die Einladung der TANO, das ist eine übergeordnete Tourismusorganisation, Tourismusagentur Nordsee. Die sagten, wir haben eine Idee, wir machen eine Aktion, wir fahren nach Essen zu einer Jobmesse. Ja, und dann sind wir dann frohen Mutes morgens früh um 5 Uhr aufgestanden und dann sind in den Bus von Esens aus über Wilhelmshaven und Leer bis nach Essen gefahren. Es waren auch sehr viele Interessenten bei uns. Wir haben mit denen gesprochen, wir haben den Vorschläge erarbeitet. Leute, ihr könnt gerne einen Rettungsschwimmer machen, dann kommt ihr hoch, dann macht ihr mal eine Saison. Und dann könnt ihr ja sehen, ob es das was für euch ist, ob ihr vielleicht da oben das lebenswert findet.
Die meisten Gäste, die uns als Urlauber besuchen, kommen aus Nordrhein-Westfalen. Und da dachten wir, Mensch, vielleicht will der eine oder andere ja nicht nur einen Urlaub bei uns verbringen, sondern hier auch für immer arbeiten und leben.
Und war das so? Haben Sie jemanden gefunden?
Leider nein.
Kannst losgehen?
Kann losgehen.
Okay, dann auf, auf. So, wir sind ja jetzt hier direkt am Kirchplatz, wo du wohnst, Imke. Erzähl mal ein bisschen von Jever. Was gibt es hier zu sehen? Was ist für Touristen interessant?
Das ist natürlich die Brauerei, das ist das Schloss, das kann man besichtigen. Ansonsten ist das halt eine hübsche Kleinstadt mit ordentlich Gastronomie und so und kann man auch ganz schön durch den Schlossgarten schlendern. Jever ist eher so die dritte Reihe für die Gäste. Das heißt, in erster Linie kommen die Leute natürlich, um am Strand zu sein, an der Küste. Das heißt, oben in den Küstenorten selber. Das heißt, die Gäste kommen hierher, wenn das Wetter mal nicht so gut ist zum Beispiel und man nicht am Strand liegen kann, dann kommen sie in die Städte rein.
Wie weit ist es denn bis zur Nordsee?
Das sind von hier aus so 10, 15 Kilometer.
Ist es denn voll während der Saison, wenn das Wetter nicht so gut ist hier in Jever? Oder ist die dritte Reihe noch verschont vom Massentourismus?
Nein, im Sommer ist das hier immer voll. Das kenne ich auch gar nicht anders. Ich bin ja hier groß geworden. Früher, vor der Umgehungsstraße, schoben sich die Autos hier durch. Es war also Stau von vorne im Ort bis hinten im Ort.
So, und wo gehen wir jetzt hin?
In das Café de Mode. Da haben wir uns verabredet mit Herrn Schiefelbein. Der ist der Chef der Tourismusagentur Nordsee, TANO kurz gesagt.
Wie siehst du das denn? Braucht Jever noch mehr Touristen oder habt ihr genug?
Das ist eine individuelle Frage, ne? Im Sommer würde ich sagen, reicht's auch wohl mal. Im Winter läuft hier ja kaum einer durch. Und dann wird auch klar, wie das hier aussehen würde, wenn es keine Touristen gäbe, nämlich sehr viel leerer. Da wären wir hier unter uns, das haben wir in der Corona-Zeit ja wirklich vor Augen bekommen. Es war schon echt leer hier, also auch ein bisschen unheimlich.
Hier sind wir, Café Mode. Heute Brathering auf Hausbrot.
Genau.
Dann gehen wir mal rein, gucken, ob er schon da ist. Moin.
Ich stelle mir hier einen Kaffee.
Gerne.
Nee, ein Espresso Macchiato.
Espresso Macchiato?
Ja. Haben Sie denn ein paar Zahlen für uns, Herr Schiefelbein? Also wie viele Gäste kommen insgesamt?
Wir haben über 33 Millionen Übernachtungen, sind natürlich da die nachfragenstärkste Region Niedersachsens. Und auch deutschlandweit natürlich sind wir vorne dabei. Und eine Wertschöpfung von sage und schreibe 4,3 Milliarden Euro. Daran merkt man, Tourismus ist nicht irgendwas für uns hier oben. Das ist die Branche schlechthin. Und deswegen tun wir auch alles, dass es so bleibt.
Rund 30 Millionen Übernachtungen im Jahr. Ist die Tano damit zufrieden oder ist Ihre Aufgabe, das zu steigern? Oder vielleicht können Sie da ein bisschen erzählen, was so Ihre Zukunftsvisionen sind, Herr Schiefelbein.
Es geht uns nicht darum, immer mehr. Quantität ist nicht gefragt, sondern es geht um Qualität. Wir haben die Herausforderung, die Saison zu verlängern. Das heißt, also wir suchen eine ganz andere Klientel für den Herbst und Winter oder fürs Frühjahr. Und die haben natürlich auch andere Beweggründe, hierher zu kommen. Und da wollen wir überzeugen mit Themen wie Thalasso. Das ist ein ganz großes Thema hier an der Nordseeküste und wo immer mehr entsteht, jetzt gerade das Meeresspa in Hooremarsiel. Und das ist wichtig, vor allem auch in der Vor- und Nachsaison. Und deswegen sind wir froh über jeden, der investiert, der sagt, ich baue hier ein Hotel. Und damit zieht er ja andere mit. Und in dem Ort sagen andere, Mensch, ich muss auch mal was tun. Sonst werde ich abgehängt. Also Qualität ist gefragt. Es geht um Übernachtungsangebote, es geht um gastronomische Angebote. Also das muss alles stimmig sein, sonst haben wir ein Problem in Zukunft.
Sind denn diese Service-Roboter eine Lösung? Werden die um sich greifen und in Zukunft ganz viele davon hier rumfahren? Was glauben Sie?
Also sie sind nicht die Lösung. Denn es kommt immer auf den Menschen an im Tourismus, da bin ich ganz sicher. Wir wollen nicht nur digital, wir wollen nicht nur mit Robotern hantieren. Das wird ein wenig helfen, das wird auch um sich greifen, ich bin sicher. Genauso wie KI helfen wird, aber nur in bestimmten Bereichen. Und hoffentlich so, dass wir sagen, wir entlasten dort, wo Menschen besser eingesetzt werden können. Nämlich im direkten Kontakt zu dem Kunden. Und wenn das nicht passiert, dann haben wir verloren. Denn es wird am Ende immer darauf ankommen, dass der direkte Kontakt noch da ist und dass es noch menschelt. Und da bin ich ganz fest von überzeugt.
So, jetzt sind wir in der Karl von Ossietzky Universität Oldenburg und fragen mal, was die Wissenschaftler zum Thema Tourismus an der Nordseeküste sagen. Und wir haben einen Termin mit Professor Ingo Mose. Hier sitzt da irgendwo. Moin. Guten Tag, Herr Mose.
Schönen guten Tag.
Vielleicht erzählen Sie mal über sich und Ihren Forschungsschwerpunkt und was Ihre Professur so beinhaltet.
Ja, das will ich gern tun. Also ich bin von Haus aus Geograf und arbeite seit 2005 an der Universität hier in Oldenburg. Ich bin Leiter der Arbeitsgruppe für angewandte Geografie und Umweltplanung. Und unsere Schwerpunkte, was die Forschung angeht, liegen vor allen Dingen im Bereich des Naturschutzes. Wir beschäftigen uns aber auch mit Fragen der ländlichen Entwicklung, Landwirtschaft, Energie, Tourismus. Und wir haben sogar ein kleines Forschungslabor auf der Insel Spiekeroog.
Wie kann man denn damit umgehen, dass noch mehr Menschen kommen wollen oder jetzt schon in riesiger Zahl? Wir waren auf Langeoog, ja. Die haben 1800 Einwohner und 220.000 Touristen, da kann man sich auch sagen. Und auf den Inseln sagen auch viele, das, was wir jetzt haben, mehr schaffen wir nicht.
Also ich glaube, dass die Inseln, überhaupt die ostfriesische Küste, eigentlich im Grunde prädestiniert dafür sind, sich wirklich ernsthaft zu fragen, das als kleiner Vorsatz, was heißt es eigentlich, Nachhaltigkeit durchzudeklinieren? Wir brauchen eine Nachhaltigkeitstransformation. Die Gesellschaft als Ganzes, ganz Deutschland, aber eben auch die einzelnen Räume und auch diese Inseln. Und das muss ich jetzt auf den Tourismus beziehen und muss mich fragen, was kann das konkret bedeuten? Ich glaube, es fängt da an, dass ich mich frage, was verträgt diese Insel? Und das geht mit der Frage einher, gibt es irgendwo eine Grenze? Dann muss ich aber auch die politische Bereitschaft haben und dann auch entsprechende Entscheidungen treffen, diese Grenze auch umzusetzen und zu gestalten.
Das machen Sie mal als Bürgermeisterin.
Ja, aber dann muss ich dieses Rückgrat haben und muss das tun, weil ich ja auf der anderen Seite, wenn ich es nicht tue, ja gefährde, dass diese Insel überhaupt noch weiterkommt. Also ich kann ja gerne noch 10 Jahre oder 15 Jahre noch mehr Gäste mir einladen, wenn ich am Ende sehe, dass ich aber auf der anderen Seite mir zusätzlich weitere Probleme geschaffen habe. Also wenn die Zahl der Menschen, die da dauerhaft leben, immer weniger wird, weil es nur noch leerstehende Ferienwohnungen gibt. Leerstehend deswegen, ich weiß es selber, ich fahre wirklich regelmäßig auf die Inseln und es gibt viele Jahreszeiten im Jahr, wo die Sommerhäuser der Menschen aus Nordrhein-Westfalen, aus Hamburg und wo die alle herkommen, leer stehen. Das sind ja Realitäten, an denen kann ich auch als Bürgermeister nicht vorbei. Das muss ich mir zum Anlass nehmen, zu überlegen, was ist geboten. Und dann muss ich das durchdeklinieren, das geht dann weiter, nicht? Ich meine, wir wissen, dass der Großteil, der allergrößte Teil der Leute nach wie vor mit dem Auto da anreist. Gibt es Möglichkeiten, dass ich das schaffe, dass da weniger Leute mit dem Auto kommen müssen? Es gibt im Grunde ja nur zwei Bahnanbindungen, die eine nach Norddeich, die andere nach Esens. Und mich wundert es ja nicht, dass viele noch mit dem Auto fahren, weil man ja auch sonst kaum hinkommt. Ich weiß, dass es auf einigen Inseln zivilgesellschaftliche Gruppen gibt, die sich formiert haben, runde Tische, Nachhaltigkeit und da passiert schon was. Aber das ist noch in dem Bereich, so bevor Entscheidungen getroffen werden. Aber ich glaube, dass sich mehr und mehr Menschen bewusst werden. Sie sagten es ja selber, dass viele auch das Gefühl haben, es ist genug. Und das ist vielleicht schon ein ganz gutes Zeichen, dass sich doch was vielleicht verändern wird. Zumindest verändern könnte, wenn wir beim Konjunktiv reden.
Sie würden sich dafür aussprechen, den Zustrom auf die Inseln zu begrenzen, indem man nicht noch mehr Ferienunterkünfte anbietet. Habe ich das richtig verstanden?
Also
das ist ja der einzige Weg. Man kann die Leute ja nicht irgendwo aufhalten und sich einen Pass zeigen lassen und sie wieder wegschicken.
Genau. Ich glaube, dass es gut wäre, da in geeigneter Weise eine Grenze einzuziehen, weil ich glaube, wenn die Inseln weiter, wie lange auch immer, das geht über unsere Leben weit hinaus, denke ich, noch eine Existenz haben sollen, dann kann das ja nur eine Existenz sein mit dem Tourismus. Sonst gibt es keine nennenswerten weiteren Einkommensmöglichkeiten, Arbeitsplätze. Das alles, was da noch ist, das hängt mit dem Tourismus zusammen. Eine Bank, ein Arzt und so weiter. Das heißt, ich brauche eine stabile Bevölkerung. Und wenn diese Bevölkerung, die ansässige Bevölkerung, selber keinen Platz mehr auf der Insel hat, dann ist etwas faul, dann stimmt etwas nicht. Und wenn ich gleichzeitig aber weiß, dass diese Inseln auch Teil eines von der UNESCO zertifizierten und mit Label ausgestatteten Welterbegebietes sind, das von höchstem Naturschutzwert ist, wenn ich das aber auch weiß und das erhalten möchte und weiß, dass ich deswegen den Ort nicht weiter ausbauen kann, ich kann nicht nach links und rechts noch in die Dünen bauen, dann muss ich eine Grenze einziehen. Und diese Grenze kann doch nur da liegen, wo ich den Wohnraum, der nicht für die Einheimischen dauerhaft genutzt werden kann und der auch nicht regelmäßig in die touristische Vermietung gehen kann, dass ich den begrenze. Das muss ich tun. Und ich glaube, dass das auch über kurz oder lang dazu kommen wird.
Das Festland will ja auch mehr Gäste, und zwar andere Gäste. Welche, die sich für Land und Leute interessieren und für das Ökosystem Wattenmeer und da schön mit einem lizenzierten Ranger drin rumlaufen und dann wissen, was sie da schützen sollen.
Ja.
Und andere hätten gern mehr Gäste, um mehr Umsatz zu machen und bauen halt diese großen 4 bis 5 Sterne Resorts, also für eine Klientel, die Geld hat und die dann bitte auch im Herbst und Winter kommt und sich da in der Sauna und im Thalassobad verlustiert. Wie sehen Sie denn diese Entwicklung?
Das sind ja Angebote, die letztlich austauschbar sind. Die könnten eigentlich überall sein. Das Hinterland ist etwas, was besonders ist. Das ist diese Kulturlandschaft Ostfrieslands. Und da gehören die Kühe auf die Weide, da sind die Gräben, das ist das Siel, die Deiche und so eine
Die
roten Backsteinhäuser, die schönen kleinen Städtchen, die Teezeit. Das, Sie wissen, was ich meine. Es kommt alles zusammen. Und das hat einen unverwechselbaren Charakter. Das hat ja Schätze, die noch gar nicht so alle gehoben sind, finde ich. Und das ist oft so, ja, Mensch, Jever, Leer, das kennt der eine oder andere, aber viele kennen es gar nicht. Und wenn man da hinkommt, ist man doch überrascht. Diese malerischen Innenstädte, die netten Gassen, das Hafenbecken da in Leer, also ich finde, das hat einen Charakter. Und ich glaube, das würde zu Entzerrungen beitragen können und das würde vielleicht wachsende Ströme auch nochmal besser im Raum verteilen. Aber man müsste dann aufpassen, dass man gleichwohl auch dort immer mitdenkt, wie viel wollen wir uns zumuten? Und was bedeutet das dann, nachhaltiger Tourismus? Und ich glaube, die Antwort kann nicht sein, wir bauen einen Centerpark und einen Thalassobad und eine Wellness-Oase nach der anderen. Das wäre kein gutes Vorbild für andere.
Tourismus an der Nordseeküste. Das war das Thema im Wochenendjournal. Imke Oltmanns und Vanja Budde verabschieden sich und danken fürs Zuhören.